Danny Morgenstern ist zu Gast. Verhaltensregeln nach der Pandemie. Ja, die Pandemie läuft aus, die großen Regeln sind nicht mehr da. Aber Danny, wird Corona unser Verhalten beeinflussen? Hat es das bisher getan? Und gibt es Kniggeregeln, die sich grundsätzlich verändert haben?
Das ist ja schon mal ein großer Block. Das sind ja viele Fragen, die du da jetzt gestellt hast. Also die Pandemie läuft aus, klar, das kriegen wir alle mit. Und es werden bestimmte Regeln gelockert, aber es wird tatsächlich irgendwelche nachhaltigen Einschnitte geben. Also wir werden unser Leben lang sicherlich daran erinnert werden, dass wir mal diese Pandemie hatten. Definitiv. Das fängt schon beim Händeschütteln an. Ich glaube einfach, dass das Händeschütteln sich fast überholt hat und dass das Faust an Faust oder Ellenbogen an Ellenbogen, was auch einige machen, oder sich einfach zunicken oder begrüßen, indem man sich eben freundlichen Blick zuwirft, dass das dominieren wird in Zukunft.
Ja, das schließt ja eigentlich direkt daran an, was ich jetzt fragen möchte. Und zwar, wie begrüße ich mich denn richtig? Gebe ich wieder die Hand oder die Faust? Manche wollen mich auch umarmen. Wie reagiere ich denn da am besten?
Es ist immer die Frage, was man tatsächlich selbst will. Wenn jemand auf mich umarmen zukommt und ich möchte nicht umarmt werden, würde ich dem das körpersprachlich schon mitteilen, dass ich keine Umarmung haben will. Da kann man leicht die Schulter drehen oder kann die Hände vor seinen Körper halten. Dann würde ich da aber eine Erklärung beifügen und würde sagen, entschuldige bitte, ich würde jetzt lieber nicht umarmt werden. Ich bin da ein bisschen vorsichtig, was irgendwelche möglichen Viren angeht. Man weiß ja nicht tatsächlich, was noch unterwegs ist. Und ich denke, das wird auch jeder verstehen. Dieses Faust an Faust hat sich als beste Möglichkeit herausgestellt, sich zu begrüßen. Bei Ellenbogen an Ellenbogen ist es so ein bisschen wie so eine Kampfgebärde. Außerdem unterschreitet man da die 1,5 Meter, die empfohlen sind. Das ist natürlich auch so, dass das sicherlich irgendwann aufgehoben werden wird, aber Ellenbogen an Ellenbogen ist nichts, was man sehr häufig sieht. Es gab zwischendurch auch mal dieses Namaste, dass man die Hände vor den Körper gehalten hat und sich dann leicht verbeugt hat. Das hat sich bei uns im Kulturkreis auch nicht durchgesetzt und auch das Füßeln, eigentlich nur bei den Jugendlichen, ist auch wieder völlig verschwunden. Aber ich glaube auch nicht, dass wir zu dieser Bussi-Bussi-Geschichte zurückkehren, die irgendwann mal vor vielen Jahren aus Frankreich zu uns rübergekommen ist. Ne? Küsschen rechts, Küsschen links, Küsschen rechts. Ich glaube, auf diese Nähe kommen wir nicht mehr. Damit ist Schluss, eine komplette Generation hat sich das jetzt abgewöhnt und das wird sich nicht einfach so wieder antrainieren.
Also gibt es in dem Sinne gar nicht die Vorgabe, dass man sagt, okay, der Ellbogen ist jetzt unfreundlich und die Faust ist dafür freundlich.
Nein, das gibt es tatsächlich nicht und es kommt natürlich auch darauf an, welche Menschen zusammentreffen. Wenn ich mich mit meiner Frau begrüße, ist es klar, dass ich sie anders begrüße, als wenn wir uns beide jetzt begrüßen. Aber im öffentlichen Bereich ist dieses Faust an Faust oder das Zunicken und eine Begrüßung, die verbal erfolgt, ist gang und gäbe. Und es ist auch kein Fauxpas, wenn keine Berührung stattfindet. Solange man höflich den Menschen gegenüber ist, ist alles in Ordnung.
Danny, wir haben uns eben gerade, als wir ins Studio reinkamen, auch kurz darüber unterhalten. Und du sagtest es ja eben gerade selber auch, es kommt darauf an, mit welchen Menschen man zusammenkommt. Die Masken, wir haben sie jetzt hier liegen. Masken weiterhin aufbehalten, schauen, was macht der Rest. Das Beispiel einer Veranstaltung trifft es ja ganz gut. Da trägt keiner mehr eine Maske, trage ich jetzt auch keine mehr. Oder im Supermarkt werde ich ja vielleicht auch komisch angeschaut, wenn ich keine trage. Oder auch wenn ich eine trage. Das fühlt sich ja schon komisch an. Wie verhalte ich mich denn da jetzt am besten?
Ich persönlich würde es von mehreren Faktoren abhängig machen. Da ist noch keine Umgangsformempfehlung für rausgegangen. Man muss schauen, was will der Mensch oder was möchte der gerne in seinem Unternehmen, wenn ich da hinkomme. Wenn an einem Supermarkt dran steht draußen, bitte tragen Sie eine Maske oder wir empfehlen, eine Maske zu tragen, dann würde ich definitiv eine aufsetzen. Es kommt auf die Veranstaltung selbst an. Es kommt darauf an, wie viele Menschen sich im Umfeld befinden. Wenn das ein Supermarkt ist um, sagen wir mal, 20:30 Uhr und da läuft eine Person rum, dann wäre es Quatsch, eine Maske zu tragen. In den öffentlichen Verkehrsmitteln halte ich es dann doch schon für sinnvoll, wie es die Deutsche Bahn auch immer noch macht. Man ist sehr, sehr lange in einem geschlossenen Abteil. Mittlerweile kann man ja in den Abteilen nicht mal die Fenster mehr kippen. Und man muss immer darauf warten, dass auf dem Bahnsteig dann irgendeine Tür aufgeht. Also, dass das im Zug weiterhin mit Maske stattfinden soll, das Ganze finde ich schon gut. In allen anderen Bereichen, denke ich, geht es jetzt von der Maske komplett weg.
Ja, abgesehen von dem pandemischen Effekt, wie ist denn das, wenn ich jetzt die Maske aufbehalte? Zeigt es quasi, okay, der nimmt Rücksicht? Ist es höflich, Rücksicht zu nehmen in dem Sinne, dass man sagt, okay, ich behalte die Maske auf, egal in welcher Situation ich bin? Oder wirkt es eher so, dass man sagt, man nimmt Abstand, man ist eher distanziert, sieht ja gegebenenfalls auch die Mimik nicht so gut? Wie kann ich das sehen?
Jeder muss für sich selbst entscheiden, ob das für ihn notwendig ist, die Maske aufzubehalten. Es geht ja auch um den Eigenschutz, wenn er das möchte. Ich würde da niemanden vor den Kopf stoßen und sagen, ey, nimm mal deine Maske ab, es trägt doch hier kein anderer eine Maske. Wenn jemand die Maske aufbehalten möchte, kann er das gerne tun. Ich glaube aber, dass da kommen wir relativ schnell von weg, weil es ja eine Lebenskomforteinschränkung ist. Das heißt also, die Menschen werden anfangen, ihre Masken abzunehmen. Und ich glaube, dass es für die Gesellschaft auch insgesamt besser ist, besonders für die Kinder. Wir haben eine Generation von Neugeborenen, die im Prinzip in eine maskierte Welt hineingeboren wurden. Und wir haben ganz, ganz viel von dem, was wir lernen, über Gefühle und Ähnliches, über die Mimik, die wir mitbekommen von anderen Menschen. Und alle, die da in den Kinderwagen reingeguckt haben, hatten dann so eine Maske auf. Das ist also eine ganz, ganz andere Generation, die jetzt aufwächst, die sich erstmal daran gewöhnen muss, dass wieder vielleicht keine getragen werden. Eine spannende Sache vielleicht noch, ich habe mit meinen Kindern Harry Potter geguckt und meine Kinder saßen mit mir vorm Fernseher und dann sagt mein Sohn, der ist 7 Jahre alt, ey, guck mal, wie viele Leute da sind, die tragen alle gar keine Maske. Da sieht man mal, was das mit unserer Gesellschaft gemacht hat. Für die Kinder ist es völlig normal, eine Maske zu tragen. Aber ich denke, wir kommen von der Maske weg.
Wir haben eben gerade schon mal kurz über den Abstand gesprochen. Gibt es denn sowas wie einen höflichen Abstand und gab es den schon vor Corona und wie hat sich dieser möglicherweise verändert bzw. vergrößert?
Das gab es definitiv. Es gibt 4 verschiedene Distanzzonen. Es gibt eine öffentliche Distanzzone, die würden wir zum Beispiel an der Bushaltestelle einhalten. Wenn da 2 Menschen an der Bushaltestelle aufeinandertreffen, dann ist der Abstand über 3 Meter. Dann gibt es private Distanzzonen oder intime Distanzzonen zwischen Menschen, die sich sehr gut kennen. Und generell kann man sagen, wenn ich meinen Arm ausstrecke, wenn wir voreinander stehen und ich schaffe es nicht, mit meinem Finger dein Gesicht zu berühren, dann haben wir einen Abstand, der so im öffentlichen Bereich ein guter Abstand ist, um ein Gespräch zu führen.
Hat sich dieser Abstand verändert durch Corona, möglicherweise auch nachhaltig?
Wir sind ja angewiesen worden, größere Abstände zu halten. Das hat sich auch deutlich auf die Menschen ausgewirkt. Aber auch da ist es so, dass Menschen soziale Wesen sind und Sozialkontakte abzubrechen und die Nähe zu vergrößern, ist tatsächlich gesundheitsschädlich. Also man hat zum Beispiel festgestellt, wenn man keine Sozialkontakte hat, dann ist das so schädlich, als würde man 7 Zigaretten an einem Tag rauchen. Also Menschen sind soziale Wesen, die wollen Kontakt und Kontakt stellt man über Nähe her. Jetzt muss ich den anderen nicht berühren, ne? Ich muss nicht rangehen und dem gleich die Hand auf die Schulter legen, aber im Gespräch ist es auch ein komisches Gefühl, wenn der andere oder der Gesprächspartner plötzlich 3 Meter wegsteht. Ich denke so eine Armlänge oder maximal 1,5 Meter, wenn man miteinander spricht, das ist schon völlig in Ordnung.
Gehen wir mal so ein bisschen weg von den Verhaltensregeln und Corona zu einem anderen Themenfeld, was aber genauso wichtig ist. In Zeiten von MeToo ist der Kavalier der alten Schule, Tür aufhalten, aus dem Mantel helfen, ist das möglicherweise ein überholtes Konzept?
Ja, der Kavalier der alten Schule, derjenige, der das sein möchte, kann das sein, aber es kann auch die Kavalierin sein. Also Männer und Frauen stehen in allen Bereichen auf der gleichen Stufe, sollten auf der gleichen Stufe stehen. Das heißt, ob die Frau dem Mann jetzt die Tür aufhält oder umgekehrt, das ist völlig egal. Der Mann kann der Frau aus dem Mantel helfen oder sie kann ihm aus dem Mantel helfen. Es ist ein Miteinander, was nicht geschlechterbezogen ist. So hat sich das im Laufe der letzten Jahre entwickelt und so wird es auch vom Arbeitskreis Umgangsformen empfohlen. Natürlich gibt es auch immer Menschen, die an den alten Umgangsformen festhalten, die zum Beispiel sagen, wenn eine Frau an einen Tisch kommt, muss der Mann aufstehen. Es ist natürlich ein Zeichen von Höflichkeit, wenn ich aufstehe, wenn jemand an den Tisch kommt. Aber ich würde es nicht davon abhängig machen, ob ein Mann oder eine Frau an den Tisch kommt. Und ich würde auch sagen, wenn eine Frau am Tisch sitzt und ein Mann kommt an den Tisch, warum sollte die nicht auch aufstehen? Also in allen Bereichen sollte sich das so angleichen und das passiert tatsächlich auch. Was natürlich interessant ist, ist das, was sich in der Sprache tut, weil da die meisten Menschen ja unterschiedlicher Meinung sind. Ne? Dieses Gendern in der Sprache, das ist schwierig. Das ist in der Tat schwierig und es wird unglaublich lange dauern, bis sich das durchsetzt. Man geht so von circa 10 Jahren über den Daumen aus, bis eine gewisse Akzeptanz da sein wird, dass eine gegenderte Sprache funktioniert. Aber es ist möglich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ein Fan von Radio 38, das ist geschlechterneutral. Oder die Menschen, die Radio 38 hören, dann weiß ich sofort, okay, das ist auch geschlechterneutral. Dann muss ich nicht sagen, der Hörer. Aber es würde mich auch nicht stören und es wird auch viele nicht stören, wenn weiterhin der Hörer oder die Hörerin gesagt werden würde. Unter diesem Aspekt, weil ich auch darüber sehr, sehr viele Vorträge gehalten habe, sollte man einmal festhalten, Sprache ist bewusstseinsbildend. Bewusstseinsbildend dahingehend, die haben in Kindergärten Tests gemacht. Sie haben gesagt, passt mal auf, liebe Kinder, kommt mal her. Alle, die Pilot oder Polizist werden wollen, gehen mal bitte darüber. Und alle, die Krankenpflegerin oder Arzthelferin werden wollen, die gehen mal bitte auf die andere Seite. Und was passierte? Alle Mädchen gingen zu Krankenpflegerin und Arzthelferin und alle Jungen gingen zu Pilot und Polizist. Dann haben die wieder große Gruppen von Kindern aus Kindergärten genommen und haben gesagt, wir machen mal Folgendes. Wir sagen, alle, die Pilotin oder Polizistin werden wollen, gehen mal darüber. Und die, die Krankenpfleger und Arzthelfer werden wollen, gehen darüber. Und das Ergebnis war, dass auf der Seite von Pilotin und Polizistin die ganzen Mädchen standen. Es ist doch klar, dass wir in einer Gesellschaft in den höchsten Positionen plötzlich nur Männer haben, wenn auch nur die männlichen Geschlechter genannt werden, ne? Also Politiker oder Bundeskanzler oder ähnliches oder der Chef der Firma. Würden wir da tatsächlich ein bisschen mehr gendern und gucken, dass beide Geschlechter oder alle Geschlechter drin vorkommen, ne, die in der leitenden Position arbeitende Person zum Beispiel, dann würden sich auch wahrscheinlich alle Geschlechter, die es gibt, darauf bewerben und wir hätten plötzlich einen höheren Ausgleich in dieser Stufe und nicht nur Männer in Führungspositionen. Also Sprache ist bewusstseinsbildend und das muss man sich klar machen.
Also da auch quasi Höflichkeit und ja quasi besondere Rücksicht, wenn man quasi gendert.
Ich würde es nicht Rücksicht nennen, ich würde es einfach wertschätzend mit allen umgehen nennen. So würde ich es nennen.
Ja, Danny, wie kann ich mir das denn vorstellen, wie diese Regeln quasi geschaffen werden? Sitzt man da um einen runden Tisch und dann guckt man, welche Regeln jetzt veraltet sind, streicht die durch und stellt dann quasi neue Regeln auf? Oder ergänzt man Regeln? Wie passt man ja soziale Prozesse wie jetzt zum Beispiel Corona oder eine MeToo-Debatte auf den Knigge an?
Das, was wir vom Arbeitskreis Umgangsformen International machen, das ist nicht das Aufstellen von Regeln. Dieser Arbeitskreis Umgangsformen International ist das älteste Sachverständigengremium in Deutschland. Seit 1956 gibt es das schon. Und da werden Spezialisten aus allen möglichen Bereichen der Gesellschaft reingeholt. Also Menschen, die in der Politik tätig sind. Es gibt Menschen, die in der Industrie irgendwas geleistet haben und wirklich Führungspositionen da belegen. Und diese Menschen sitzen dann zusammen an einem Tisch. Das sind dann mal 12, mal sind es 16 Personen. Und die gucken auf die Gesellschaft und schauen, wie hat sich die Gesellschaft verändert, was hat sich als bestmögliches Miteinander und als bestmöglichen Umgang herauskristallisiert. Und wenn es dann so eine Sache gibt, wie zum Beispiel, dass zwei Fäuste berühren sich zur Begrüßung, anstelle dass man einen Handschlag macht, dann wird das diskutiert und aufgegriffen und man überlegt, ist es denn wirklich sinnvoll? Dann spricht man mit Experten, man spricht mit Medizinern und fragt die, ist das tatsächlich sinnvoll, was sich die Gesellschaft jetzt ausgedacht hat? Kann man eine Empfehlung rausgeben, dass sich das durchsetzen wird oder dass das befürwortet werden kann? Und erst dann gibt es eine Presseempfehlung, die wir vom Arbeitskreis Umgangsformen International rausgeben. Und im Idealfall übernimmt die Presse dann eins zu eins das, was wir formuliert haben, weil da wirklich sehr viel Arbeit drin steckt und das alles sehr gut durchdacht ist. Dummerweise ist es so, dass viele Medien das leicht beschneiden und dann kann es sein, dass eine herausgebende Pressemeldung ein bisschen verfälscht wird. Zum Beispiel, ich bringe das Beispiel einfach mal, wir haben mal eine Pressemeldung rausgegeben zum Thema Gesundheit sagen. Gesundheit sagt man nicht mehr, stimmt das, war die Überschrift. Und das ist als Pressemeldung rausgegangen und daraufhin wurde in diesem Pressetext, haben wir eben klargemacht, dass man natürlich weiterhin Gesundheit wünscht. Aber da die Presse gerne eindampft, weil nicht so viel Platz da ist, haben die Überschrift gekürzt und dann hieß die Überschrift, Gesundheit sagt man nicht mehr. Und das ging durch alle Zeitungen, alle sagten, man sagt nicht mehr Gesundheit, weil die Leute lesen die Überschrift und sagen, dann bin ich schon informiert, brauche ich den Artikel gar nicht mehr zu lesen. Und das ist dann so eine Falschmeldung, die sich riesig aufbläht, wo man erstmal wieder gegensteuern muss und der Gesellschaft klar machen sollte, das ist nicht das, was wir ausgesagt haben. Die Empfehlung ist, natürlich sagt man weiterhin Gesundheit, wenn man einem anderen Menschen Gesundheit wünscht.
Also geht es grundsätzlich nur um Verhaltensempfehlungen, gar nicht um Verhaltensregeln?
Wir schränken Menschen nicht ein, wir stellen keine Regeln auf, wir geben Empfehlungen. Jeder kann selbst entscheiden, was er tut und was er macht. Er muss nur mit den Konsequenzen leben. Also wenn ich jetzt hierher komme ins Studio und ich setze mich hier auf den Stuhl und lege meine Füße auf den Tisch, dann widerspreche ich im Prinzip den Umgangsformen, die Radio 38 hier offensichtlich aufgestellt hat, weil man hier die Füße nicht auf den Tisch legt, gehe ich einfach mal von aus. Wenn ich allerdings bei Facebook arbeite, da steht das sogar mit drin, ihr dürft eure Füße auf den Tisch legen, wenn ihr hier bei uns seid, fühlt euch so wohl, wie ihr wollt. Und wenn da einer die Füße auf dem Tisch hat, dann ist das völlig in Ordnung. Wir schauen immer, auf welchem Spielfeld wir uns bewegen und in jedem Spielfeld herrschen andere Regeln. Ne? Fußball ist zum Beispiel ein kontaktbezogener Sport, Basketball kein Kontakt. Wenn ich mit Fußballregeln auf den Basketball Platz gehe, habe ich ein Problem. Und genauso ist das, wenn Menschen aufeinandertreffen, ich gucke, wo befinde ich mich und verhalte mich so, dass ich mit niemandem anecke und alle sagen, das macht Spaß, mich mit dem zu umgeben. Das heißt, der fällt nicht auf, der eckt nicht an und der lässt mir auch meinen Freiraum. Und dann habe ich mich wertschätzend verhalten und wertschätzend, das ist das, was im Prinzip gute Umgangsformen sind.
Ja, Danny, dann bedanke ich mich erstmal bei dir, dass du mir hier Frage und Antwort gestanden hast. Und ich denke, dass man jetzt gut was dazulernen konnte, wie die Verhaltensregeln nun nach Corona aussehen.